Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen zu Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft und Medizin. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Vorgestern wurde es bekannt, der Nobelpreis für Medizin und Physiologie geht dieses Jahr an die zwei US-Amerikaner Mario Capecchi und Oliver Smithies und den Briten Martin Evans. Die drei Wissenschaftler zeichnet man aus für ihre Genforschung. Auf ihre Arbeiten geht eine Technik zurück, die es erlaubt, in Mäusen gezielt bestimmte Gene auszuschalten oder Gene zu verändern. Man nennt die Methode englisch denn auch Gene Targeting, dass man also Gene eben zum Ziel, zum Target biochemischer Eingriffe macht. Über die Methode und ihre Bedeutung sprach ich mit dem Molekularbiologen Rolf Zeller. Er ist Professor im Departement für klinisch-biologische Wissenschaft der Uni Basel. Wie beurteilt er es, dass die Herren Capecchi, Smithies und Evans für ihre Genforschung den Nobelpreis erhalten? Rolf Zeller.
Viele Leute, die im Gebiet sind, haben das eigentlich schon seit einiger Zeit erwartet, weil diese Technologie wurde in den Mitten bis späten 80er Jahren entwickelt, also das ist schon eine Weile her und hat wirklich das gesamte Gebiet der Grundlagenforschung und jetzt auch immer mehr angewandten Forschung im Bereich der Entwicklungsbiologie, aber auch der biomedizinischen Forschung revolutioniert und wird eigentlich von sehr vielen Gruppen weltweit verwendet und ist eine sehr wichtige Technologie.
Man hat ja nun Forschungen ausgezeichnet, eine Methode ausgezeichnet, Gene zu verändern und auch ganze Gene aus dem Erbgut von Mäusen rauszuholen, zu inaktivieren. Diese Mäuse nennt man Knockout-Mäuse. Was versteht man unter diesem Begriff genau?
In allen unseren Zellen, und das ist natürlich auch bei Mäusen so, befindet sich das Erbmaterial in Form von DNA. Und auf dieser DNA haben wir dann Stücke, die sogenannten Gene, welche Eiweiße kodieren. Und in dem Zusammenspiel der Eiweiße ist eigentlich der Bauplan der Organismen festgelegt. Und dann natürlich auch die Funktion und Interaktion. Und was man nun machen kann, in embryonalen Stammzellen der Maus kann ich im Labor Gene gezielt verändern und inaktivieren. Und da behilft man sich eines natürlichen Prozesses, der normalerweise in Zellen abläuft, aber sehr selten ist. Und die Methode hat man so verändert, dass man eben diesen Prozess selektionieren kann und das eben sehr viel häufiger und gezielt stattfindet in diesen Zellen. Und das ist eigentlich die Grundlage für diese Methode.
Rolf Zeller, wie geht man im Labor vor, wenn man in Mäusen ein Gen ausschalten will?
Die Methode besteht eigentlich aus zwei Elementen. Das erste Element ist, dass ich dafür ganz bestimmte Zellen brauche und die wurden von Martin Evans in den frühen 80er Jahren bei den Mäusen zuerst entdeckt und isoliert und das sind die sogenannten embryonalen Stammzellen, die heute viele Leute kennen, die humanen embryonalen Stammzellen. Die wurden aber eben bei der Maus zuerst isoliert. Und diese Zellen kann ich in der Petrischale im Labor züchten und dann kann ich solche Zellen wieder in ein Wirtsembryo der Maus initiieren und diese Zellen führen dann dazu, dass dieses Wirtsembryo im besten Fall zu 100% aus diesen Zellen besteht und dann auch diese Zellen an die Nachkommen weitergegeben werden können. Das heißt, ich kann eine Maus machen, die zu 100% aus solchen Zellen besteht.
Und vorher hat man in diese Stammzellen biochemisch eingegriffen, um eben ein bestimmtes Gen zu inaktivieren.
Genau, und das ist eigentlich der Beitrag von Mario Capecchi und Oliver Smithies zu dieser Methode. Sie haben eben diesen natürlichen Prozess in diesen Zellen so verändert, dass ich nun Gene in diesen embryonalen Stammzellen der Maus gezielt inaktivieren kann und diese Zellen auch feststellen kann, selektionieren kann und vermehren kann und daneben jetzt nicht eine normale Zelle, sondern eine genetisch veränderte Zelle in so ein Embryo initiiere und dann schlussendlich aus diesen Zellen eine Maus erhalten kann, welche dieses veränderte Gen trägt. Und dann kann ich das im gesamten Tier analysieren.
Wenn ich die Schritte kurz zusammenfassen kann, embryonale Stammzellen von Mäusen, Stammzellen, die aus einer befruchteten Eizelle entstanden sind, nach den frühesten Teilungsstadien, in diesen embryonalen Stammzellen inaktiviert man ein Gen und aus diesen Zellen, die zu einem ganzen Organismus führen können, entstehen dann Tiere, die in einem bestimmten Gen inaktiv sind, quasi defekt sind. Und wenn man diese Tiere dann aufwachsen lässt, dann fallen da bestimmte Eigenschaften aus. Das heißt, mit dieser Methode kann man eigentlich wirklich experimentell arbeiten.
Ja, das ist richtig. Und in der Zwischenzeit wird diese Methode auch von sehr vielen Labors benutzt. Und wenn ich eben ein Gen ausschalte, dann kann ich danach studieren, was sind die Funktionen dieses Gens, weil dann sehe ich zum Beispiel, im schlimmsten Fall kann das dann zum Beispiel dazu führen, dass das Embryo sehr früh abstirbt. Dann weiß ich, ich habe ein Gen, welches sehr wichtig ist für die frühe Embryonalentwicklung. Oder ich kann dann auch zum Beispiel Missbildungen haben bei Organen. Oder es gibt natürlich, und das war eigentlich eine Überraschung, es gibt sehr viele Gene, die sind zum Beispiel nicht wichtig für die Embryonalentwicklung. Und dann sehe ich dann zum Beispiel Defekte nach der Geburt oder sogar im adulten Tier.
Und mit dieser genexperimentellen Methode, nehme ich an, kann man auch die verschiedensten Fragen untersuchen, welche Stoffwechselleistung auf welches Gen zurückgeht. Zum Beispiel Zuckerabbau oder der Stoffwechsel der Fette oder die Entwicklung der Muskulatur.
Und das ist schlussendlich, der Nobelpreis wurde ja für Medizin vergeben. Das hat nun dazu geführt, dass ich eben, indem ich bestimmte Gene ausschalten kann, kann ich zum Beispiel eine Maus dann bekommen, welche zum Beispiel an Diabetes leidet. Und man kann Gene, von denen man vielleicht vermutet, dass sie eben mit Insulinproduktion zum Beispiel zu tun haben, kann man ausschalten und dann in der Maus zeigen, in einem komplexen System, einem ganzen Tier, dass diese Gene wirklich eben in diesem Prozess involviert sind oder eben auch nicht. Und zum Beispiel sehr viele dieser Modelle werden verwendet, um Krebsentstehung zu studieren. Und das ist eine ganz faszinierende Sache. Wir haben in unserem Körper viele Gene, die eigentlich normalerweise dafür vorhanden sind, um uns gegen Krebs zu schützen. Und wenn ich dann natürlich so ein Gen ausschalte durch eben dieses Gene-Targeting in einer Knockout-Maus, dann habe ich dann eine Maus, welche plötzlich sehr viel schneller gewisse Krebsarten entwickelt. Und das sind dann auch wichtige Tiermodelle, um eben die Entstehung von gewissen Arten von Krebsen, zum Beispiel Hautkrebs, Darmkrebs, Krebsformen des Lymphsystems und so weiter zu studieren. Und das ergibt uns dann eigentlich das grundlegende Verständnis, wie zum Beispiel ein Krebs in einem Mensch entsteht, schlussendlich auch.
Rolf Zeller, wenn man an der Maus rausfindet, ein bestimmtes Gen erhöht das Risiko, dass diese Maus zum Beispiel an der Zuckerkrankheit Diabetes erkrankt oder an einer bestimmten Form von Krebs, dann ist das das eine. Der Schluss zum Menschen bedeutet ja, dass man davon ausgehen muss, dass die Gene respektive der Mechanismus, der dann dahinter steht, beim Menschen gleich ist. Sonst wäre ja dieser Schluss nicht möglich. Wie sieht es denn damit aus, diese Übertragung der Erkenntnisse von Maus auf die Forschung für den Menschen?
Das ist im Großen und Ganzen, kann man sagen, eigentlich erstaunlich, wie konserviert diese Prozesse sind. Aber es ist natürlich richtig, eine Maus ist kein Mensch, aber die gesamten Gene zwischen der Maus und dem Mensch sind sehr stark konserviert. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich gelungen, mit dieser Methode Mausmodelle, also Tiermodelle zu erzeugen, welche zumindest gewisse Aspekte vom menschlichen Krankheiten oder Missbildungen ziemlich genau reproduzieren.
Wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das, dass die Mechanismen, wie Gene aktiv und inaktiv werden in einem Organismus, die haben sich im Laufe der Evolution so bewährt, dass sie beibehalten worden sind durchs ganze Lebensreich bis zum Menschen.
Tatsächlich, das ist eine erstaunliche Erkenntnis der letzten, würde ich sagen, 30, 40 Jahre, dass Regelmechanismen, die beim Mensch vorhanden sind und eine wichtige Rolle spielen, eben auch zum Beispiel bei der Maus genau gleich sind oder auch bei niedrigen Organismen, wie zum Beispiel auch der Taufliege Drosophila, die kann auch für solche Studien benutzt werden zum Teil.
Ich möchte nochmal auf die Maus zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, dass wenn man an einer Maus eine solche Genveränderung vornimmt, an embryonalen Stammzellen einer Maus, dass sich die dann auch in allen Zellen findet. Und damit muss man davon ausgehen, dass sich diese Genveränderung auch in den späteren Samen respektive Eizellen findet. Heißt das wirklich, dass eine solche Genveränderung dann über viele Generationen weitergegeben wird?
Ja, das ist auch eines der grundlegenden Prinzipien dieser Methode, weil es muss möglich sein, dass diese embryonalen Stammzellen auch die Keimbahn bevölkern. Das heißt eben, dass diese Veränderung des Gens vererbt werden kann. Das heißt, im Labor züchten wir dann diese Mäuse und haben dann ganze Kolonien von Mäusen, die diese Veränderung tragen. Und das ist auch wichtig, wenn wir Experimente machen, dass wir eben mit Populationen arbeiten können. Und wie das auch beim Mensch der Fall ist, je nachdem, was noch für andere Gene vorhanden sind, kann es dann auch gewisse Unterschiede geben im Individuum, wie stark zum Beispiel eine Krankheit oder eine Missbildung ausgebildet ist. Also auch für solche Aspekte ist es sehr wichtig, dass eben diese Veränderung über die Keimbahn an die folgenden Generationen weitergegeben werden kann.
Wenn man über diese Technik spricht, dann klingt das so hübsch und nett, aber ich stelle mir vor, dass diese Technik, dass man also genveränderte Mäuse erzeugt, eine sehr aufwendige Technik ist.
Das ist richtig. Wir machen das selbst in unserer Forschungsgruppe. Und das ist normalerweise eine sehr zeitaufwendige Arbeit, das zu machen, also um eine gentechnisch veränderte Maus herzustellen über diese Technologie des Knockouts. Das dauert normalerweise etwa ein Jahr. Und die Kultur der embryonalen Stammzellen ist auch sehr kritisch. Wenn ich diese Zellen nicht richtig halte, dann kann das dazu führen, dass die eben die Keimbahn nicht mehr bevölkern können. Und eben ich muss auch selektionieren. Das heißt, ich muss eben die richtige Zelle, wo diese Veränderung passiert ist, finden. Und dann kann ich diese Maus damit machen.
Wolf Zeller, je nach Genveränderung solcher Mäuse, muss man die unter Umständen unter ganz bestimmten Bedingungen halten in der Zucht dann, weil sie eben eine bestimmte Eigenschaft, zum Beispiel des Stoffwechsels, nicht mehr haben?
Ja, das ist richtig. Also da gibt es auch sehr strenge Vorschriften, wie solche Tiere gehalten werden müssen. Das ist gesetzlich geregelt. Und zum Beispiel ist es auch wichtig, dass eben, wenn solche Veränderungen stattfinden, dass das Tier nicht unnötig leidet. Zum Beispiel Mäuse mit Diabetes müssen dann auch speziell gefüttert werden, dass eben diese Tiere nicht unnötig leiden, wie man das ja auch beim Patienten machen würde. Und das ist auch nochmal ein Aspekt dieser ganzen Versuche, der erstens mal zeitaufwendig ist, auch sehr viel kostet, weil das sind dann spezielle Tierhaltungen, wo diese Tiere gehalten werden. Wir wollen natürlich auch verhindern, dass solche Tiere zum Beispiel in die Freiheit entwischen können. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt dieser ganzen Technologie. Und das ist eine sehr aufwendige und auch sehr teure Methode.
Heißt das aber gleichzeitig, dass man genetisch veränderte Mäuse als experimentelle Modelle nicht in jedem Fall einsetzt, dass man vorher versucht, auf anderem Wege die Funktion von Genen zu entschlüsseln?
Das stimmt zum Teil, weil diese Methode eben zeitaufwendig und teuer ist, versuchen wir, bevor wir so eine genveränderte Maus machen, zum Beispiel in Zellen die Funktion des Genes zu analysieren schon mal, oder auch durch andere Technologien, die sehr viel schneller sind, schon gewisse Hinweise zu bekommen, was die Funktion des Genes sein sollte. Aber was auch klar ist, wenn ich Experimente in Zellen durchführe, dass ich mit solchen Experimenten nie die Komplexität eines gesamten Organismus, zum Beispiel eines sich entwickelnden Embryos oder eines sich bildenden Organs oder auch eines Tumors, der zum Beispiel ein Gewebe invasiert, nachbilden kann. Das heißt, schlussendlich für solche Sachen ist es immer wichtig, eben auch Experimente in Tieren und in diesem Fall in Mäusen zu machen.
Eine Zellkultur, und wenn sie noch so fantastisch funktioniert, hat keinen Blutdruck. In einer Zellkultur können Sie nicht untersuchen, ob die Stoffwechselprozesse in der Leber sich auf eine Substanz auswirken, die in der Niere eine Bedeutung hat. Also das Experiment mit dem ganzen Tier, das lässt sich nicht ersetzen.
Das ist absolut klar. Und Sie haben Blutdruck erwähnt. Es gibt zum Beispiel über diese Technologie, gibt es jetzt auch sehr viele Modelle, wo man Bluthochdruck, wo man Stoffwechselprozesse studieren kann, zum Beispiel auch für menschliche Krankheiten wie die zystische Fibrose, Mukoviszidose, die sehr häufig ist. Das sind Leute, die haben Atembeschwerden und dann auch Darmbeschwerden. Die ist im Menschen sehr häufig. Gibt es jetzt sehr gute Tiermodelle, die man zum Studium dieser Krankheit verwenden kann, aber dann schlussendlich auch dazu, um in der Maus gewisse experimentelle Therapien zu finden.
Rolf Zeller, dass man im Erbgut von Mäusen gewisse Gene ausschaltet, das ist experimentell wichtig. Nun könnte man sich ja auch vorstellen, dass man zum Beispiel menschliche Gene aus dem Menschen isoliert und in solche Mäuse einbringt und dann schaut, wie ist die Maus respektive ihre Eigenschaften jetzt verändert. Ist das möglich, dass man menschliche Gene einpflanzt und dann schaut, was passiert jetzt?
Das wird zum Teil schon gemacht und es gibt da zwei Aspekte. Zum Beispiel ein Aspekt, ich habe eine Krankheit zum Beispiel bei einem Menschen und da sehe ich im Erbgut an einer ganz bestimmten Stelle eine Veränderung, das nennt man eine Mutation. Und dann weiß ich zum Beispiel, wenn diese Leute diese Veränderung tragen, dann haben sie entweder eine gute oder eine schlechte Prognose in Bezug auf die Krankheit. Was ich dann machen kann, ich kann in der Maus, wenn das Gen sehr stark konserviert ist, kann ich die gleiche Mutation einführen und ein Tiermodell machen für diese Krankheit. Oder, und das sind jetzt die neueren Methoden, die entwickelt wurden seit den 80er Jahren, ich kann auch zum Beispiel eben, wie Sie gefragt haben, das menschliche Gen, entweder die normale Version oder die veränderte Version, in die Maus einbringen durch dieses Gene-Targeting und dann zum Beispiel das Mausgen ersetzen durch das menschliche Gen oder die beiden Gene miteinander kombinieren. Und dann kann ich natürlich diese Mäuse auch wiederum benutzen, um zu versuchen, gewisse Therapien zu entwickeln. Und das ist eigentlich das Erstaunliche an dieser Technologie, dass es uns wirklich gelingt, für viele, nicht alle Krankheiten oder Missbildungen sehr gute Mausmodelle heute zu machen, wo wirklich auch Therapien getestet werden können oder auch bevor Therapien getestet werden, die grundlegenden Mechanismen wie eben in einer Missbildung oder Krankheit studiert werden können. Also das ist tatsächlich möglich und wird auch schon gemacht.
Die Gene steuern die ganze Embryonalentwicklung, den ganzen Stoffwechsel, steuern alle Prozesse im Körper, auch alle Organe funktionieren nur dank genetischer Aktivität. Und nun haben wir gehört, dass man in der Maus gezielt Gene ausschalten kann. Da wäre jetzt denkbar, dass es hunderte von verschiedenen Maustypen gibt, die verändert sind hinsichtlich einer bestimmten genetischen Eigenschaft.
Ich habe gestern kurz die Literatur nochmal durchgesehen und wie viele dieser Mausmodelle es wirklich gibt, ist schwierig zu sagen, aber ich habe Zahlen gefunden, dass in der Zwischenzeit etwa 10.000 Gene in Mäusen ausgeschaltet wurden. Das ist etwa so knapp die Hälfte. Wie viele Gene die Maus wirklich hat, wissen wir noch nicht genau. Das ist natürlich immer pro Maus ein Gen, aber dann kann ich Mäuse auch verkreuzen, also verpaaren. Dann habe ich zum Beispiel in einer Maus 2 oder 3 Gene ausgeschaltet. Und das ist wichtig, wenn Gene miteinander zusammen funktionieren, dass ich das machen kann. Diese Technologie ist sehr aufwendig und auch teuer. Und was wir heute machen, dass wir solche genetisch veränderten Mäusestämme weltweit austauschen. Also zum Beispiel auch Stämme, die bei mir im Labor gemacht werden, stellen wir anderen Labors zur Verfügung. Es gibt dann auch im europäischen Rahmen und auch in den USA sogenannte Repositorien für diese Mäusestämme. Das heißt, ich kann die da auch bestellen. Und das ist eben wichtig, dass diese große Anzahl von veränderten Mäusenstämmen allen Forschern zur Verfügung steht, weil es kann immer sein, dass ein Gen in einem ganz anderen Prozess eine wichtige Rolle spielt in dem, was mich interessiert. Und dann kann ich eben über das Internet herausfinden heute, welches Labor vielleicht so eine genetisch veränderte Maus hat und dann die bestellen und eben meine Experimente schneller und besser machen.
Ich nehme an, dass auch die Wirtschaft daran interessiert ist, dass es Firmen gibt, die solche Mäuse professionell erzeugen und sie, ich sage jetzt mal, dem Forschungsmarkt zur Verfügung stellen.
Das gibt es heute. Zum Beispiel auch in der Schweiz gibt es eine solche Firma. Auch die Unis, zum Beispiel die Universität Basel, ist ja sehr stark im Life-Science-Bereich, hat eine solche Einrichtung zentral, um solche Mäuse herzustellen. Und auch die pharmazeutische Industrie stellt selbst solche Mäuse her. Also das ist sowohl für die Grundlagenforschung, angewandte Forschung, als auch für die Pharmaforschung sind solche Tiermodelle, Mausmodelle extrem wichtig heute.
Den Medizinnobelpreis dieses Jahres spricht man für die Entwicklung dieser Mausmodelle, also die Methode dahinter. Davon war die Rede bis jetzt. Rolf Zeller, es wäre ja nun auch denkbar, dass man mit genau dieser Methode andere Tiere ebenfalls gentechnisch gezielt verändert.
Das ist richtig. Um andere Tiere genetisch verändern zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens mal, ich brauche embryonale Stammzellen. Und das Zweite, ich brauche eine Methode, um in diesen Zellen eine Genveränderung, das Gentargeting, durchführen zu können. Das ist bei den Säugetieren im Moment nur bei der Maus möglich. Beim Mensch gibt es embryonale Stammzellen, wie Sie sicherlich wissen. Und ich habe auch gestern nochmal die Literatur geprüft und tatsächlich habe ich einige Publikationen gefunden, wo jetzt auch beim Mensch im Moment nicht in embryonalen Stammzellen, aber zum Beispiel in Stammzellen des Blutsystems des erwachsenen Menschen, die kann ich ja auch in Kultur züchten, solches Gene-Targeting durchgeführt werden kann. Das ist im Moment rein Grundlagenforschung, aber die Idee wäre natürlich da, dass ich nicht Gene ausschalten kann, sondern dass ich Gendefekte korrigieren könnte. Bei anderen Säugern im Moment gibt es keine Stammzellen oder auch bei Wirbeltieren wie zum Beispiel dem Huhn, das auch ein wichtiges Modell ist in der Laborforschung, ist es nicht gelungen, solche embryonalen Stammzellen zu isolieren und zu kultivieren. Leute versuchen das. Also es kann durchaus möglich sein, dass in Zukunft auch in anderen Tiermodellen solche Technologie benutzt werden kann.
Die Methode der gezielten Genveränderung wäre also im Falle jetzt des Menschen die Basis der Gentherapie, dass man defekte Gene entweder ersetzt oder sie repariert. Diese Schritte, die sind noch in der Grundlagenforschung, aber ist es für Sie vorstellbar, dass das mal gelingen könnte vielleicht?
Wenn wir auf einen sehr langen Zeithorizont schauen, und ich glaube, das ist immer wichtig, der Zeithorizont ist nicht 5 Jahre, 10 Jahre, sondern ich würde sagen 20 bis 50 Jahre, obwohl es kann immer schneller gehen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, wobei da gibt es natürlich dann auch ethische Bedenken, die von vielen Leuten zu Recht geäußert werden. Der Vorteil des sogenannten Gene-Targetings ist eben, dass ich da gezielt, gerichtet Gene verändern kann. Es gibt ja heute schon, und zum Teil ist das schon in klinischen Versuchen, gibt es Gentherapien mit anderen Methoden und die sind eben nicht gezielt. Das heißt, das kann dann dazu führen, dass eben auch wieder ein Gendefekt geschaffen wird. Und mit diesem Gentargeting, mit der gezielten Veränderung, sollte es eigentlich möglich sein, theoretisch zumindest eben Gendefekte so zu korrigieren, dass kein anderes Erbmaterial beschädigt wird. Und das wäre ja eigentlich schlussendlich ideal, wenn man wirklich einen Gendefekt reparieren könnte.
Also mit herkömmlichen Methoden, um Gene zu verändern, treibt man eventuell den Teufel mit dem Belzebub aus, aber diese Methode, die gezielte Eingriffe erlaubt, kann man das Erbgut verändern, zum Beispiel um das Risiko, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken, zu senken.
In der Maus können wir das, beim Mensch ist es theoretisch möglich. Wie gesagt, es gibt Leute, die forschen im Moment daran. Aber wie das dann wirklich schlussendlich umgesetzt wird, ist nicht klar im Moment, weil in der Maus, das ist eine sehr aufwendige Technologie. Und wenn das schlussendlich für Patienten von Nutzen sein soll, dann muss die Technologie sicherlich viel effizienter gemacht werden. Auch die gesamte Stammzelltechnologie beim Mensch, und da rede ich sowohl von embryonalen als auch von adulten Stammzellen, trotz aller Fortschritte, die gemacht wurden, steckt noch in den Kinderschuhen. Und diese Methode, um sie beim Menschen einzusetzen, muss auch viel sicherer werden, weil eben man möchte nicht, dass ich dann zum Beispiel durch diese Technologie einen Tumor bekomme. Also das werden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr davon profitieren, sondern vielleicht unsere Kinder irgendwann.
Rolf Zeller, welche Bedeutung haben genveränderte Mäuse in Ihrer Forschung?
Ich würde eigentlich sagen, in der Zwischenzeit kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, meine Forschung zu machen ohne genveränderte Mäuse. Also wie gesagt, in meiner Gruppe wird diese Technologie routinemäßig angewandt. Im Institut, wo ich bin, arbeiten alle Leute mit genetisch veränderten Mäusen. In unserer Forschung interessiert uns vor allem, wie Zellen während der Entwicklung des Embryos miteinander kommunizieren. Wir versuchen zu verstehen, was für Faktoren da eine wichtige Rolle spielen. Und wir wissen auch, dass gewisse dieser Faktoren, zum Beispiel im Adulten, wenn sie wieder angedreht werden, eben zum Beispiel zu Tumoren führen können. Und wir versuchen auch, solche Aspekte zu verstehen. Und für diese Forschung ist es wichtig, dass wir eben Gene gezielt ausschalten können, um festzustellen, was passiert, wenn dieses Gen fehlt, welche Regelkreise sind gestört, oder eben dann auch, wenn wir in diese Gene, und das ist jetzt die neuere Technologie, gewisse Mutationen einführen, dann kann das eben zum Beispiel dann auch beim Adulten zu gewissen Krankheiten führen. Und das machen wir eben mit dieser Technologie.
Also ohne die Leistungen und die Fortschritte, die man jetzt mit dem Nobelpreis für Medizin und Physiologie ausgezeichnet hat, wäre Ihre Arbeit eigentlich nicht möglich.
Das ist absolut richtig. Und ich glaube, das trifft auch auf viele meiner Kollegen zu, die in der biomedizinischen Grundlagenforschung und auch angewandten Forschung heute tätig sind.
Soweit Rolf Zeller, Molekularbiologe und Professor im Departement für klinisch-biologische Wissenschaft der Uni Basel. Er gab Auskunft über die Genforschung, für die man den Nobelpreis für Medizin und Physiologie vergeben hat, an die US-Amerikaner Mario Capecchi und Oliver Smithies sowie an den Briten Martin Evans. Am Mikrofon war Hans-Stefan Rüffenacht.